Willkommen zum Otto Alpha 6 Podcast. In der heutigen Extra-Episode möchte ich einige Jerry Cotton-Romane besprechen, die ich in letzter Zeit gelesen habe. Starten möchte ich mit Band 148 der Sonderedition Geheimakte Psi. Der Roman startet mit der Entführung eines Callgirls aus dessen Wohnung. Beim Benutzen des Fahrstuhls, der Entführer bedroht sie mit einer Waffe, trifft das Callgirl eine Freundin und gibt ihr durch einen Geheimsatz zu verstehen, dass sie in Gefahr ist. Die Freundin beobachtet daraufhin die Entführung, schreibt sich die Autonummer des Entführers auf und geht zum FBI. Jerry Cotton überprüft, ob dieses Auto gestohlen wurde, und das fand ich sehr nett beschrieben. Er benutzt die schwarze Lola, den Computer, der in Sekundenschnelle in seinen Magnetspeichern nach der Autonummer suchen kann. In der damaligen Zeit gab es also genau einen Computer im FBI-Building, wahrscheinlich im Keller. Daneben machen sie eine Phantomzeichnung und auch die wird überprüft. Jerry Cotton geht ins Archiv und muss händig einige Kästen an Mikrofilmen durchschauen, bis er den Entführer gefunden hat. Mittlerweile hat das FBI Nachricht bekommen vom Tod einer NASA-Ingenieurin namens Viveka Martin. Sie ist bei einem Autounfall gestorben. Allerdings hat Mr. High, der Chef des FBI in New York, Hinweise von der NASA bekommen, dass Miss Martin noch lebt. Diese Diskrepanz reicht aus, um Jerry und Phil den Auftrag zu geben, zu überprüfen, ob die Tote bei diesem Autounfall wirklich die Ingenieurin ist. Die Hinweise stammen vom PSI-Programm der NASA. Eine empathisch begabte Probandin gibt an, sie spürt Viveka Martin noch, sie kann also nicht tot sein. Phil tut dies ab als Kaffeesatzleserei und da stimme ich ihm zu. Da Miss Martin bei der NASA im Space Shuttle Programm gearbeitet hat, vermuten Jerry und ein befreundeter CIA-Kollege allerdings, dass Miss Martin entführt worden ist von einem internationalen Nachrichtenhändler und dass schlussendlich die Daten über das Space Shuttle Projekt an den Meistbietenden verkauft werden sollten. Sie fahren zum Police Department, das die Meldung über den Autounfall ans FBI geleitet hat. Auf der Fahrt darin erfahren wir etwas über das Space Shuttle, das die Transportkosten deutlich senken würde, da es ja wiederverwendbar ist im Vergleich zu den heutigen Einmalraketen. Gerade in der jetzigen Zeit, in der immer mehr Nachrichtensatelliten und Fernsehsatelliten gestartet werden, man könnte damit dann auch Satelliten warten, man könnte Transport zu Raumkolonien organisieren und die Wartung und das Aussetzen von Satellitensonnenkraftwerken. Ein Wort, das ich so noch nie gehört habe. Ich habe allerdings mal einen Bericht gelesen über riesige Sonnensegel, die etwas weiter entfernt von der Erde im Weltraum hängen, sodass Licht auffangen, das nicht die Erde erreicht, denn der größte Teil des Lichts der Sonne verpufft ja im Nichts. Und diese Sonnensegel würden die Energie auffangen, in Mikrowellen transferieren und dann zur Erde strahlen. Ich vermute, dass das damit gemeint ist. Im Police Department erfahren sie nun, dass die Leiche des Autounfallopfers bereits abgeholt wurde von einem Bestattungsunternehmen. Dies hat den Auftrag von dem angeblichen Bruder der Toten. Die Leiche war von der Polizei schon freigegeben, denn die Identifizierung über Autonummer und Handtasche hat den ermittelnden Polizisten gereicht. Jerry und Phil rasen daraufhin zum Bestattungsunternehmen und können gerade noch die Feuerbestattung verhindern. Jetzt überführen sie die Leiche in die Gerichtsmedizin, bitten um eine Identifizierung, besonders über Gebissbilder. Denn sie vermuten, dass die Tote das entführte Callgirl ist und nur vortäuschen soll, dass Miss Martin tot sei, denn die beiden haben eine gewisse Ähnlichkeit. Der CIA-Kollege ist für die Sicherheit eines Dr. Latimers der NASA zuständig, der Leiter des PSI-Projektes. Außerdem soll er auch die Probanden schützen vor Gefahren von außerhalb. Die NASA arbeitet in dem PSI-Programm an Telepathie als Nachrichtenübermittlungsmethode, denn es könnte sein, dass diese zeitverzögerungsfrei funktioniert. Und wenn man beispielsweise Kolonien auf dem Mars hat, dann könnte man sich einige Zeit sparen, wenn man mit diesen Leuten dort kommunizieren möchte. Das widerspricht natürlich jetzt sämtlichen Naturgesetzen, denn als Informationsübermittlungsmethode unterliegt natürlich auch Telepathie, sollte es sie geben, den gängigen Gesetzen, insbesondere der Einsteinschen Lichtmauer. Das heißt, Überlichtgeschwindigkeit zur Informationsübertragung wäre damit nicht möglich. Außer, und das ist ja ein Kunstgriff, der in Romanen gerne mal genommen wird, es gäbe die auch hier angesprochene neue Physik, zum Beispiel die fünfte Dimension, sodass man eben die gängigen Gesetze umgehen könnte. Da aber durch Quantenmechanik und Relativitätstheorie seit 100 Jahren mehr oder weniger alles erklärt werden kann, würde ich, wenn ich Wissenschaftsminister in Deutschland wäre und nur ein endliches Budget hätte, für diese PSI-Forschung kein Geld zur Verfügung stellen. Daraufhin fahren Jerry und Phil zu Miss Willis, der ersten entführten Person. Sie stören dort einen Gangster bei der Durchsuchung der Wohnung. Sie finden danach allerdings sehr versteckt ein Notizbuch mit Kundennamen und sie vermuten, dass das auch das Objekt war, das der Gangster gesucht hat. Das heißt, in diesem Notizbuch wird wohl der Auftraggeber der Entführung als Kunde verzeichnet sein. Außerdem finden sie glücklicherweise auch noch Zahnarztrechnungen, sodass sie nun einwandfrei identifizieren können, die Tote im Auto war Miss Willis und nicht die entführte NASA-Ingenieurin. Jetzt blendet der Roman einmal kurz um zu Miss Martin in eine Privatklinik. Sie wird dort gefangen gehalten und man möchte sie 7 bis 10 Tage mit willensschwächenden Mitteln behandeln, sodass schlussendlich sie befragt werden kann und technische Details zum Space Shuttle-Programm freiwillig und wahrheitsgemäß aussagen kann. Wir erfahren hier auch, dass der Auftraggeber, ein Nachrichtenhändler namens Madden, diese Informationen dann für mehrere Millionen verkaufen möchte. Das heißt, als Leser wissen wir hier nun, dass die Theorie, die Jerry und Phil haben, wahr ist. Das FBI hat mittlerweile eine Suchdurchsage in Radio und Fernsehen geschaltet. Damit wird allerdings natürlich auch Madden aufgeschreckt. Das heißt, er weiß, dass sein Ablenkungsmanöver mit der Autoleiche nicht funktioniert hat. Jerry, Phil und Flaherty fahren nun zu besagten Dr. Latimer, denn er hat eine zweite Probandin, die eine, wie ich finde, sehr absurde Fähigkeit hat. Sie glaubt nämlich, Hinweise geben zu können, wo Miss Martin sich aufhält, aufhalten wird oder aufgehalten hat. Sie machen einen Versuch. Die Probandin Grit konzentriert sich. Dr. Latimer knipst mit einer Polaroid-Kamera in einem dunklen Raum vor ihrem Kopf und sie schauen sich die Bilder an. Die meisten sind verwaschen oder leer, aber es gibt das ein oder andere Bild, auf dem Jerry oder Phil etwas zu erkennen glauben, so zum Beispiel ein Bild mit einem Haus am See und ein Bild mit einem Haus unter Bäumen. Damit die Szenerie etwas wissenschaftlicher klingt, wird jetzt auch noch eine Negativkontrolle durchgeführt. Grit konzentriert sich nicht und man macht Fotos und diese Fotos sind immer leer. Das ist nun wirklich eine Negativkontrolle, beweist allerdings keine Psi-Fähigkeiten, sondern gibt, wenn überhaupt, nur Hinweise darauf, dass Grit irgendwie es geschafft hat, die Fotoemulsion der Polaroid-Kamera zu verändern. Ist dies theoretisch möglich? Meiner Hobby-Einschätzung nach spricht zumindest im ersten Blick nichts dagegen. Wenn Ärzte zum Beispiel ein EEG ableiten oder die Arbeit an Mensch-Maschine-Schnittstellen, alle diese Methoden leiten elektrische Pulse von außerhalb des Gehirns ab und verarbeiten sie irgendwie. Vielleicht gibt es jetzt Menschen, die durch Konzentration diese Felder so dermaßen verstärken können, dass sie auch auf Fotoemulsionen einwirken können. Denn diese Fotoemulsionen reagieren ja auf Licht, auf elektromagnetische Wellen, also auf verändernde elektrische Felder. Das heißt, die könnten theoretisch auch Felder, die von einem Gehirn erzeugt werden, wahrnehmen. Mir ist allerdings nicht bekannt, wie stark diese sind und ob man die überhaupt so verstärken kann, dass das in mehreren Zentimeter Abstand vom Gehirn noch passieren könnte. Aber zumindest widerspricht dies in einer ersten Einschätzung nicht gängigen Gesetzen. Nimmt man einmal an, dass es so etwas geben könnte, dann wäre hier natürlich die interessante Frage, funktioniert das nur mit Monochrom-Polaroids? Was passiert, wenn ich farbige nehme? Bekomme ich dann farbige Häuser? Oder ist alles, was auf dem Bild zu sehen ist, ein Farbmosaik? Und was passiert bei Digitalkameras? Diese haben ja auch CCDs, die elektrische Impulse wahrnehmen können. Kann Grit nun auf diese durch Konzentration ebenfalls einwirken, sodass man vielleicht gestochen scharfe Bilder bekommt? Doch nun zurück zur Handlung. Da sie sonst keine Informationen oder Hinweise haben, wo Miss Martin ist, benutzen sie nun auch diese beiden Bilder und insbesondere das Seebild geben sie an die Küstenwache und an Yachtclubs und hoffen, dass irgendjemand dieses Gebäude kennt. Phil, auch wenn er das eine oder andere Mal etwas überrascht war, ist insgesamt doch sehr skeptisch und hält das alles für Jahrmarkttricks. Und er bittet Jerry auch, nicht publik zu machen, wie sie ermitteln. Denn wenn herauskommt, dass sie solche Experimente benutzen, dann würden sie auch einmalige Erfolge feiern. Und zwar einmalige Erfolge, wie im Roman steht, im Ausgelacht werden. Als nächstes kommt eine meiner Lieblingsszenen in dem Roman. Jerry und Phil fahren nach Long Island zur Koordinationsstelle des Space Shuttle Projektes. Sie sprechen mit einem Professor Loft, Er ist der Chef der entführten Ingenieurin und teilt ihnen mit, dass natürlich, wenn jemand die Daten des Space Shuttles Projekts hat und selbst an so einem Projekt arbeitet, er immense Forschungskosten und Zeit sparen könnte. Das heißt, es wäre ein riesiger Schaden, wenn diese Daten in falsche Hände fallen. Sie erhalten danach noch eine Führung über das Gelände, wohnen einem Raketentest bei, sehen ein maßstabgetreues Modell des Space Shuttles und in der ganzen Diskussion fallen einige technische Begriffe, was ich immer sehr gut finde. Hier zum Beispiel die Drei-Achsen-Trägheitsplattform, damit das Space Shuttle im All seine Lage halten kann. Zurück im FBI-Office trudelt nun ein Erpresserbrief ein. Jemand fordert $100.000 zur Freilassung von Miss Martin. Jerry glaubt dennoch, dass seine Theorie des Nachrichtenhandels richtig ist und er hält dies für ein Ablenkungsmanöver. Und wir als Leser wissen bereits, dass dem auch so ist, denn wir waren dabei, wie Madden selbst diesen Erpresserbrief geschrieben hat. Jerry und Phil helfen nun bei der Auswertung der Hinweise, die aufgrund der Suchdurchsage eingehen. Ein Hinweis am Abend klingt recht plausibel. Eine Frau sagt, ein Mann namens Rupek und eine Frau namens Dr. Welker wären in die Entführung von Miss Martin involviert. Beide Namen kennen wir als Leser schon von früheren Szenen und wir wissen, dass dem auch der Fall ist. Jerry und Phil trennen sich daraufhin. Jerry fährt zur Wohnung von Welker. Dort soll auch Rupek wohnen. Die Hintertür ist nur angelehnt. Im Haus hört Jerry ein Stöhnen, er geht rein. Und dann kommt eine sehr konfuse Szene. Leute erschießen Leute, werden von anderen Leuten erschossen. Jerry soll auch erschossen werden, wird aber dann nur gefangen genommen. Dann kommt eine Frau, die Jerry rettet, aber nicht befreit, weil sie selber auch noch verschwinden will. Und Jerry muss in dem Haus bleiben, bis zum nächsten Tag, bis Phil ihn dann schlussendlich rettet. Das Haus selbst ähnelt der Zeichnung von Grit, der Probandin mit der Polaroid-Kamera. Diese Szene ist vom Schreibstil her völlig losgelöst vom Rest des Romans. Ich hätte sie ersatzlos gestrichen. Phil im FBI-Office erhält nun einen Hinweis von einem Segler, der das Seegrundstück kennt. Es ist eine Klinik. Phil begibt sich daraufhin alleine dorthin. Es ist eine Privatklinik von Dr. Tramplin und auch diesen Namen kennen wir als Leser von früheren Szenen. Wir wissen also, dass Miss Martin sich in dieser Klinik aufhält. Vom Pförtner erfährt Phil, dass Dr. Welker nicht mehr da ist, aber damit weiß er jetzt immerhin, dass die Frau dort arbeitet, denn bis jetzt hat er noch nicht herausfinden können, wo ihr Arbeitsplatz ist. Er sieht auch einen Patiententransport im Dunkeln, das kommt ihm verdächtig vor, aber er hat keine rechtliche Handhabe, diesen zu stoppen. Allerdings im Widerspruch zu dieser rechtlichen Einschätzung ruft er jetzt Mr. High an und bittet um einen Blanko-Durchsuchungsbefehl. Mr. High gibt ihm auch einen dieser. Phil kann daraufhin selbst Name des Beschuldigten und Grund eintragen und fährt wieder zur Klinik zurück. Das finde ich einen ganz interessanten Ermittlungsansatz. Es ist auch ganz nett beschrieben, dass Mr. High mehrere dieser Blanko-Durchsuchungsbefehle hat, bereits unterschrieben von einem Richter, die in versiegelten Umschlägen im Tresor von Mr. Highs Büro lagern. Phil und ein paar Kollegen durchsuchen daraufhin die Klinik von Dr. Tramplin, müssen natürlich vorsichtig sein, immerhin gibt es dort Patienten. Phil geht mit Tramplin durch das Klinikgebäude, beobachtet ihn genau und bei einer Patientin wird der Doktor sehr nervös. Nach einer längeren Durchsuchung, in der Phil immer nervöser wird, denn wenn hier nichts Ungesetzliches vor sich geht, dann ist seine Karriere wohl beendet. Aber er kann schlussendlich zwei Patientinnen identifizieren, die widerrechtlich festgehalten werden, aufgrund irgendwelcher Erbstreitigkeiten mit ihren Familien. Das spielt aber für den Fall Martin keine Rolle. Auf jeden Fall wird Tramplin festgenommen und auch Miss Welker wird gefunden. Sie hat das Klinikgelände nämlich nicht verlassen, sondern wurde in irgendeinem Auto gefangen gehalten. Allerdings findet Phil keine Hinweise auf den Verbleib der NASA-Ingenieurin. Mittlerweile sind einige Stunden vergangen. Phil wird unruhig, weil Jerry sich nicht gemeldet hat. Er weiß ja, wo er hingefahren ist, begibt sich nun also auch zum Haus von Dr. Welker und kann Jerry schlussendlich befreien. So, der Roman nimmt jetzt an Fahrt auf. Das CIA hat die Landesgrenzen überwacht und hat festgestellt, dass ein Raumfahrtexperte mit Diplomatenpass aus dem Ausland eingereist ist. Man vermutet, er wird der zukünftige Käufer der Space Shuttle Daten sein. Das CIA verfolgt ihn und der Mann trifft sich auch wirklich mit Madden. Jerry will den Wagen stoppen, aber er entkommt. Das FBI durchsucht mittlerweile 100 Privatkliniken im Umkreis, um den neuen Aufenthaltsort von Miss Martin zu finden. Was ich persönlich rechtlich sehr fragwürdig finde, einfach mal eine Klinik zu durchsuchen, nur weil es eine Klinik ist, ohne jetzt spezielle Hinweise zu haben, dass sich die gesuchte Person genau dort aufhält. Aber das Problem war ja auch schon mit Blanko-Durchsuchungsbeschlüssen. Dann gibt es ein neues Polaroid von Grit. In diesem Fall zeigt es ein Haus neben einem Gittermast. Das kann irgendwie identifiziert werden. Und dann haben sie die Klinik, in der Miss Martin dann wirklich festgehalten wird. Und sie können sie befreien. Und damit endet der Roman. Kommen wir zu meinem Fazit. Gefallen haben mir die vielen technischen Begriffe und auch die Anmerkungen über die schwarze Lola oder Mikrofilm. Ich mochte die Polizeiarbeit, sie ist gut aufeinander abgestimmt und man kann Jerry und Phil beim Ermitteln und beim Denken quasi zusehen, auch wenn einige Ermittlungsansätze rechtlich recht fragwürdig sind. Zwei Szenen haben mir sehr gut gefallen. Da ist zum einen die Szene auf dem NASA-Gelände auf Long Island, die Führung und auch Phils Durchsuchung der Klinik war sehr spannend und sehr gut geschrieben. Man konnte Phil quasi ansehen, wie er immer nervöser und angespannter wurde, je länger er nichts Ungesetzliches findet. Ich habe diesen Roman mit einem lachenden Auge gelesen, denn die Psi-Fähigkeit, Polaroid-Filme zu beeinflussen, ist so absurd, dass sie schon wieder gut ist, auch wenn ich die entsprechenden Abschnitte nicht wirklich ernst nehmen konnte. Was mir nicht gefallen hat, sind die sehr häufigen Szenen ohne FBI-Agents. Ich präferiere Geschichten, bei denen ich ungefähr so viel weiß, wie der Kommissar und mitermitteln kann. Hier waren aber sehr viele Szenen, wo ich weitere Informationen bekommen habe. Und viele dieser Szenen waren auch noch Charakterinnenschau eines Verbrechers oder die Beschreibung von Mordvorhaben. Beides interessiert mich nun überhaupt nicht und ich habe die entsprechenden Stellen auch nur quer gelesen. Wenn ich das ausblende, dann erhält man hier allerdings einen recht gut geschriebenen Science-Fiction-Jerry Cotton, der beim Lesen durchaus Spaß macht. Der nächste Roman ist Band 2127, Die Lady, die es nicht mehr gab. Der gesamte Fall spielt sich in nur 3 Tagen ab. Er startet mit einem Mann, der auf offener Straße in New York City erschossen wird. Die Polizei kann seine Identität nicht feststellen, denn er findet sich in keinen Datenbanken, er hat keinen Ausweis bei sich und Fingerabdrücke können nicht zugeordnet werden. Mr. High kennt einen ähnlichen Fall vor etwa einem Jahr aus Seattle. Er überträgt den Fall Jerry und Phil, für die dieser Fall natürlich eine Herausforderung darstellt, denn oft findet sich das Motiv und der Täter im Umfeld der Toten und wenn deren Identität nicht festgestellt werden kann, dann haben sie Probleme, einen Ermittlungsansatz zu finden. Danach blendet die Geschichte um zu Gina Gaines, die, wie ich finde, die Hauptperson in diesem Roman ist. Sie ist auch die titelgebende Lady, die es bald nicht mehr geben wird. Sie ist in einem Restaurant, möchte mit Kreditkarte zahlen, aber alle ihre Karten werden abgelehnt, sie sind gesperrt. Das per se ist jetzt nicht so auffällig, da ist bei der Bank irgendetwas durcheinander geraten. Am nächsten Tag spricht Gina mit ihrer Bank, aber dort kommt jetzt das erste Problem, denn weder ihr Name, noch ihre Kontonummer, noch ihre Kreditkartennummern sind im System der Bank verzeichnet. Schriftlich gibt es keine Unterlagen mehr, denn das gesamte Kundenmanagement wurde vor etwa einem Jahr auf Elektronik umgestellt. Es gäbe allerdings Backups, das würde allerdings etwas dauern, bis diese überprüft worden sind. Abends fährt Gina nach Hause, sie gelangt in eine Polizeikontrolle und jetzt stellt man auch fest, ihr Fahrzeug hat keine Zulassung mehr. In der entsprechenden Datenbank ist also auch kein Eintrag. Da wir wissen, dass Jerry und Phil einen Fall übertragen bekommen haben, bei denen die Identität der Toten nicht festgestellt werden kann und sie auch in keinen Datenbanken ist, vermutet der Leser hier jetzt natürlich auch, da ist jemand am Werk, der die elektronische Identität seiner zukünftigen Opfer systematisch löscht. Jerry und Phil haben nun einen ersten Ermittlungserfolg. Sie haben die vermissten Anzeigen aus Seattle und New York City verglichen und haben 2 Personen gefunden, die bei derselben Firma in New York City gearbeitet haben. Sie begeben sich daraufhin zu dieser Firma, die, wie es aussieht, kurz vor dem Konkurs ist. Der Firmenchef ist da, erzählt ihnen, er wurde erpresst. Die beiden Leute haben bei ihm gearbeitet, sozusagen als Aufpasser, und er musste Schmuggelware transportieren. Irgendwann wären diese Leute aber nicht mehr gekommen. Allerdings gäbe es in einer Abstellkammer noch Sachen von ihnen, die sich Jerry und Phil jetzt anschauen wollen. Sie merken glücklicherweise recht schnell, dass dies eine Falle ist und können der anschließenden Explosion entkommen. Am nächsten Tag wird Gina von ihrem Job entlassen. Über ihren Computer sind angeblich Fotos einer zukünftigen Winterkollektion einer Firma an die Presse durchgestochen worden. Der Agenturchef sagt, sie hätte, wenn sie das schon getan hat, dann doch die Protokolle ihrer Modemübertragung löschen sollen. So wäre es ja kein Problem gewesen herauszufinden, dass die Übertragung der Bilder von ihrem Computer durchgeführt worden ist. Hier denkt er meines Erachtens jetzt etwas zu kurz, Denn wenn er glaubt, dass man die Protokolle löschen kann, dann wäre es ja kein so großer Schritt, dann auch auf den Gedanken zu kommen, möglicherweise kann man diese auch so fälschen, dass es nur so aussieht, als ob Ginas Computer verwendet worden ist. Gina geht daraufhin zur Polizei und erstattet Anzeige, allerdings glaubt man ihr dort nicht. Und als sie später zurück in ihre Wohnung will, merkt sie, zum einen parkt ein fremdes Auto auf ihrem Parkplatz, ihr Schlüssel passt nicht mehr in ihrer Wohnung, ein Mann öffnet und sagt, er wohnt seit 3 Jahren da. Mein erster Gedanke hier war jetzt, wenn Gina sich in der Wohnung nicht geirrt hat, dann muss dieser Mann ja irgendwie mit der Person unter einer Decke stecken, die diese Identitätslöschung durchführt. Gina geht in die Wohnung und ihre Möbel sind weg. Da stellt sich jetzt die Frage, wenn man hier jetzt die Nachbarn befragen würde, hätten die einen Umzugswagen gesehen? Denn der Mann wohnt ja nicht schon seit 3 Jahren da, sondern wahrscheinlich erst seit ein paar Stunden oder seit gestern. Außerdem ist es, wenn jemand vortäuschen will, dass er 3 Jahre irgendwo wohnt, auch meines Erachtens sehr schwierig, denn man kann natürlich alle Datenbanken fälschen, aber man kann nicht das analoge Gedächtnis der Nachbarn fälschen, für die Gina vielleicht ein Paket angenommen hat, vielleicht kennt der Briefträger sie, ihre Eltern werden wissen, wo sie wohnen, sie vielleicht sogar schon mal besucht haben und möglicherweise gibt es auch schriftliche Unterlagen, Steuerunterlagen, die an ihre Adresse geschickt worden sind. Natürlich lässt sich in Datenbanken alles löschen, aber wenn ich beispielsweise mit dem Bankproblem einen Kontoauszug ausgedruckt habe oder sei er auch nur auf einer externen Festplatte, dann kann ein Hacker da überhaupt nichts machen. Und wenn die Polizei dann möglicherweise einmal einen Verdacht hat, dass hier irgendetwas nicht ganz sauber ist, dann wird sie die ganzen Ungereimtheiten auch finden. Ich habe hier jetzt auch nicht verstanden, warum der Mann eigentlich in der Wohnung ist. Ich hatte nicht den Eindruck, dass er auf Gina wartet. Möglicherweise hat er nicht damit gerechnet, dass sie zurückkommt. Nur wo soll sie sonst hingehen, wenn sie aus ihrer Firma entlassen wurde? Auf jeden Fall merkt Gina jetzt, dass hier etwas nicht in Ordnung ist, denn sie sieht eine überklebte Tapete und kann das Muster ihrer eigentlichen Tapete erkennen. Sie sagt das dem Mann auf den Kopf zu, dann lässt er seine Maske fallen und versucht sie zu erschießen. Gina kann entkommen, rennt auf die Straße, wird von einem Polizeiauto aufgegriffen. Allerdings ist jetzt auch ihr Ausweis nicht mehr gültig. Zurück zu Cherry und Phil. Diese sind ja der Explosion entkommen. Nach einiger Ermittlungsarbeit können sie den Mann, der sich als Firmenchef ausgegeben hat, in einem Hotel dingfest machen. Er hat Gewissensbisse bekommen und erzählt ihnen alles, dass er erpresst worden ist, ihnen diese falsche Geschichte von diesen beiden Männern und der Erpressung zu erzählen. Dann gibt es wieder eine Actionszene, denn der Drahtzieher, der hinter dieser Identitätslöschung steht, ist ein Auftragsmörder und er möchte jetzt zum einen den Firmenchef und zum anderen auch Jerry und Phil erschießen. Das klappt aber nicht, sie können entkommen. Jerry hat nun den Gedanken, dass es so aussieht, als ob der Drahtzieher alle ihre Schritte schon im Vorhinein weiß und auch Informationen so geschickt gestreut hat, dass sie genau zu den Schlüssen kommen, die er möchte. Als Leser wissen wir, dass dem genauso ist, denn wir waren bei einigen dieser Streuszenen dabei. Jerry und Phil fahren daraufhin zum NYPD. Sie möchten, dass die Computerprotokolle der letzten 72 Stunden untersucht werden. Der Chef ist nicht so erbaut davon, aber bevor es noch so weit kommt, hören sie Gina, die wieder eine Anzeige erstatten will. Sie erfahren von ihrer Geschichte und im Gegensatz zur Polizei glauben sie ihr auch durchaus. Nun gehen 2 Handlungsstränge zusammen, denn Gina kennt einen der beiden Toten. Es war ein Dressman, mit dem sie schon öfters zusammengearbeitet hat. Zurück in der FBI-Zentrale ist nun ein Kollege von der CIA aufgetaucht. Er kennt diesen Drahtzieher. Es war ein früherer CIA-Agent, der dann zum Auftragsmörder sich umgeschult hat, mehr oder weniger. Er ist ein Computerexperte und er hat auch die Expertise, um eben genau diese elektronischen Identitätslöschungen durchzuführen. Jerry und Phil stellen diesem Mann eine Falle, denn der Mordauftrag besteht ja immer noch. Sie schicken eine Agentin in die Wohnung von Gina Gaines. Dort kommt der Mörder irgendwann auch vorbei. Es gibt einen Kampf und der Mörder wird erschossen. Allerdings fehlt nach wie vor der Auftraggeber. Dazu schauen sie die Bilder, die Gina in den letzten 2 Monaten geschossen hat, durch. Das ist recht nett beschrieben mit einer analogen Dunkelkammer, mit einem Vergrößerungsapparat, mit einer Wäscheleine, auf der die Bilder hängen und abtropfen. Das hat mir gut gefallen. Auf einem dieser Bilder kann Cherry nach Vergrößerung dann 2 Unterweltsbosse erkennen. Es sieht so aus, als ob diese eine Allianz schmieden, denn eigentlich gehören sie zu konkurrierenden Organisationen. Und das sehen sie auch als Mordmotiv an, dass diese Bosse nicht wollten, dass bekannt wird, dass sie in Zukunft zusammenarbeiten. Diese Bilder sind entstanden bei einem Fotoshooting in der Nähe des Central Parks. Da war dieser schon angesprochene Dressman und Gina als Fotografin. Die Unterweltsbosse wollten alle Zeugen beseitigen. Es war jetzt hier nicht klar, ob nur genau diese zwei Personen da waren oder ob man für so ein Fotoshooting auch noch weitere Leute braucht und das nur die Spitze des Eisbergs gewesen wäre, wenn der Mörder nicht gestorben wäre, sodass wir noch weitere Morde in New York City bekommen hätten. Dann stellen Jerry und Phil eine weitere Falle, um die Auftraggeber zu verhaften. Mit ihren eigenen Computerexperten schicken sie eine Mail an beide und fordern mehr Geld, schlagen einen Treffpunkt vor. Dort kommen die beiden auch hin. Sie können verhaftet werden. Und der Fall ist beendet. Kommen wir zu meinem Fazit. Den Handlungsstrang mit Gina Gaines fand ich sehr interessant. Der war spannend geschrieben zu sehen, durch welch einfache Manipulationen man das Leben von Personen total beeinflussen, erschweren und ihre Identität auf elektronischem Wege auch löschen kann. Allerdings hat diese Identitätslöschung einige Nachteile, denn sie bezieht sich natürlich nur auf Datenbanken. Externe Festplatten, wie zum Beispiel die angesprochenen Backups in der Bank, werden natürlich nicht beeinträchtigt. Ausdrucke, die ich habe von irgendwelchen Kontoauszügen, ebenso wenig. Meine Eltern werden wissen, wo ich wohne. In Deutschland habe ich eine schriftliche Geburtsurkunde. Das heißt, das sind alles Dinge, die man überhaupt nicht elektronisch fälschen oder vernichten kann. Ich denke, dass es so einfach nicht gehen wird. Ich habe hier nicht verstanden, warum überhaupt dieser komplizierte Weg gegangen wird. Denn die beiden Unterweltsbosse sind natürlich Gina und auch dem Dressmann mit Sicherheit nicht bekannt. Das heißt, es hätte, wenn die beiden einfach so erschossen worden wären, sowieso keine Verbindung zu dem eigentlichen Motiv gegeben. Aber ich denke, das war die Intention des Autors, dass man eben die Gefahren von wir konzentrieren uns rein nur auf die Elektronik und glauben allen Daten dort darstellen will. Insofern war das okay. Was mir nicht gefallen hat an dem Roman, waren die sehr vielen Handlungssträngen. Im Maximum waren es 4, die parallel gingen. Es gab sehr häufig Szenenumblendungen, Perspektivwechsel, oftmals auch nur ein paar Sätze, sodass ich immer wieder überlegen musste, bei wem bin ich und was weiß ich denn jetzt gerade. Das hat die ganze Geschichte sehr zerfasert. Deshalb habe ich in der Besprechung auch einige Handlungsblöcke zusammengefasst. Insgesamt war es für mich ein neutraler Roman. Der letzte Roman ist Band 2726, Die Spur führt ins Nichts. Seit etwa einem Jahr zieht ein Verbrecher seine Spur durch Amerika. In 10 Bundesstaaten hat er bereits Verbrechen unterschiedlichster Art verübt und überall seine DNA hinterlassen. In der Presse ist dies bekannt als Phantom-DNA. Das FBI hat allerdings noch keinen Hinweis darauf, wer dieser jemand sein könnte. Deshalb wird nun von Washington aus eine Sonderermittlungsgruppe eingerichtet. Und da der Verbrecher in New York noch nicht aufgetreten ist, wird Jerry Cotton mit der Leitung beauftragt. Er bekommt umfangreiche Befugnisse und seine ersten Entscheidungen sind personeller Natur. Er setzt 10 Ermittler in 5 Teams ein. Jeder bekommt einen Fall, bekommt allerdings nicht die Ergebnisse der jeweiligen Field Offices, sondern soll mit einem frischen Blick daran gehen, um zu schauen, ob irgendjemand etwas übersehen hat. Außerdem setzt er eine Kommunikationszentrale im FBI-Building in New York ein. Jerry und Phil selbst wollen eher von einer übergeordneten Warte aus ermitteln und versuchen, Gemeinsamkeiten zwischen den Fällen zu finden. Alle sind motiviert, allerdings stellt sich nach einem Tag kein schneller Erfolg ein. Auch Jerry und Phil selbst können keine größeren Dinge berichten. Es gibt kein Ortsbewegungsmuster. Wenn man denkt, man hat ein Muster erkannt, beispielsweise 3-mal nach Norden, dann bricht es wieder ab. Es ist völlig unklar, wer dies sein soll. Man vermutet, vielleicht ist es ein Handlungsreisender. Bei der anschließenden Besprechung der ersten Ergebnisse muss Jerry seine erste Chefentscheidung treffen, denn 2 Teams haben sich nicht nur jeweils auf ihren einzelnen Fall konzentriert, sondern auch versucht, Gemeinsamkeiten zwischen ihren beiden Fällen zu finden. Und er möchte diese unnütze Doppelarbeit vermeiden, denn das wäre seine und Phils Aufgabe. In der anschließenden Pressekonferenz fühlt er sich unwohl, denn es gibt ja nicht wirklich was zu berichten. Dann allerdings passiert in New York der 11. Fall des Phantoms, ein Bilderraub bei einem Auktionshaus, ein sehr teures Gemälde wird gestohlen, ein Mitarbeiter des Auktionshauses verletzt. Das FBI fragt sich nun, war dies Zufall, die zeitliche Übereinstimmung oder eine gezielte Provokation des FBI? Denn der Phantomverbrecher hat natürlich auch aus der Presse mitbekommen, dass hier nun eine Sonderermittlungsgruppe eingerichtet worden ist und vielleicht hat er darauf reagiert. Man hat am Tatort im Auktionshaus die Phantom-DNA gefunden. Allerdings meint Steve, vielleicht bestätigt sich dieser Schnellabgleich nicht. Es ist im Roman jetzt nicht genau beschrieben, wie der Unterschied zwischen einem Schnellabgleich-DNA und einem Nicht-Schnellabgleich, also wahrscheinlich einer detaillierteren Analyse vonstatten geht. Relevant hier, denke ich, ist nur, dass es zwei verschiedene Testarten gibt und das wird später bei der Auflösung auch eine Rolle spielen. Dennoch gibt es weiter keine Gemeinsamkeiten zwischen diesen nun 11 Verbrechen, weder stimmen die Täterbeschreibungen der Zeugen überein, noch gibt es irgendwelche Übereinstimmungen, was Vorgehensweise angeht. Dann gibt es einen zweiten Handlungsstrang. Das Team Agent Duval, Agent Clark ermitteln nun in New York im Rahmen dieses Bilderraubes. Sie vermuten einen Auftragsgemäldediebstahl, denn ein solcher Einbruch kann nicht einfach aus der Hand geschüttelt werden. Wenn es allerdings ein lang geplanter Auftragsdiebstahl war, dann ist es wohl keine gezielte Provokation des FBI, denn die Sonderermittlungsgruppe gibt es ja erst seit wenigen Tagen. Duval und Clark besuchen daraufhin einen Hehler. Nach einem kurzen Verhör möchte er ihnen auch irgendetwas gestehen. Er verschwindet kurz in einem Nachbarzimmer, wird erstochen. Allerdings erhalten die Agents eine unscharfe Aufnahme einer Überwachungskamera und nach einer Verfolgungsjagd können sie den Mörder stellen und er gibt ihnen den Namen des Auftraggebers. Agent Duval hat nur noch die Theorie, dass möglicherweise diese Phantom-DNA absichtlich hinterlassen worden ist, um die Polizei zu verwirren. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, was ein Verbrecher damit erreichen möchte, denn diese 11 Verbrechen sind ja verübt worden. Das heißt, wenn das 11. das eigentliche Zielverbrechen ist und der Bilderdieb dann ein Jahr vorher wild durch Amerika reist und wahllos irgendwelche Verbrechen begeht, nur damit er dort eine fremde DNA hinterlegen kann, dann erscheint mir das äußerst unlogisch. Denn das Einfachste wäre gewesen, das Bild zu stehlen und eben keine DNA von sich selbst zu hinterlassen. Auf jeden Fall möchten sie diese Theorie im Moment noch nicht mit Jerry teilen, da sie nicht wissen, wie er darauf reagiert, auf diese Eigeninitiative seiner Teams. Währenddessen teilt die Psychologin des FBIs Jerry mit, sie sieht sich außerstande, ein eindeutiges Charakterbild des Phantoms zu erstellen. Sie vermutet, es handelt sich um mehr als einen Täter. Jerry wischt das allerdings weg, ihm ist das noch zu früh, diesen Schluss zu ziehen, denn auch die Testlabors haben mitgeteilt, sie schließen einen Fehler ihrerseits aus. Er möchte also dieses vorläufige Ergebnis in der anstehenden Besprechung nicht erwähnen. Allerdings setzt sich die Psychologin über diese Weisung hinweg. In der anschließenden Besprechung teilt sie den Teams ihr Ergebnis mit. Denn die von Jerry vorgebrachte Begründung, er möchte die Teams nicht mit negativen Ergebnissen belasten, hält sie für fadenscheinig. Jerry muss jetzt wieder eine Chefentscheidung treffen und sie zu einem ernsten Gespräch bitten. Mittlerweile konnte der Bilderdieb festgenommen werden. Ein Schnellabgleich der DNA zeigt auch, es ist das Phantom. Allerdings ein späterer, weiterer, wohl detaillierterer Test, ein Test eines anderen Herstellers vielleicht, bestätigt dies nicht. Und der schöne Anfangserfolg, wir haben das Phantom, hat sich nun in nichts aufgelöst. Dann nimmt der Roman an Fahrt auf und es steuert alles der Lösung zu. Es gibt jetzt eine Zufallsmeldung. In Philadelphia gab es einen Aufruf, seinen Rückenmark testen zu lassen, zwecks Spende. Ein Mann namens Kalb hat daran teilgenommen. Und seine DNA stimmt nun exakt mit der des Phantoms überein. Zwei Dinge habe ich hier jetzt nicht verstanden. Zum einen ist mir nicht bekannt, dass man Rückenmark spendet, also Nervenzellen. Was ich kenne, sind Knochenmarkspenden, also Stammzellen, blutbildende Zellen. Und für diese wird dann natürlich über Blut-DNA getestet, ob die zu einem entsprechenden Empfänger passen. Möglicherweise ist das hier einfach ein Schreibfehler. Und außerdem scheint es in Amerika wohl so zu sein, dass wenn jemand seine DNA abgibt zum Test, auch wenn er etwas Gutes tun will, dieser automatisch abgeglichen wird mit allen möglichen Datenbanken aller Polizeiorganisationen. Ich denke, dass dies in Deutschland glücklicherweise aus Datenschutzgründen nicht durchgeführt werden darf. Jerry selbst ist es aber egal, dass das eine Zufallsmeldung war, denn er steht als Chef der Ermittlungsgruppe unter Druck und muss Ergebnisse liefern. Dieser Mann namens Kalb arbeitet auch noch mit Reisetätigkeit verbunden in einem Großhandel für Laborbedarf. Das würde also alles zu der DNA-Spur passen. Daraufhin fliegen Jerry und Phil nach Philadelphia. Da das FBI gute Presse braucht, wird eine medienwirksame Festnahme durchgeführt. Kalb wird verhaftet und in der anschließenden Vernehmung stellt sich allerdings heraus, er ist nicht sonderlich intelligent und es hegen sich so langsam immer mehr Zweifel daran, ob er wirklich eine solche Verbrechensserie orchestrieren könnte. Phil hat auch noch die Meinung, dass der Pflichtverteidiger eklig wäre. Es wäre einer dieser Typen, die nur den schnellen Erfolg wollen und ins Fernsehen. Das ist jetzt sehr doppelmoralisch, denn das FBI hat die Festnahme ja auch medienwirksam durchgeführt. Da ist also sehr scheinheilig. Trotz der Zweifel an Kalbs Schuld befasst sich die Psychologin mit ihm. Auch sie ist nicht wirklich überzeugt. Sie hat eine halbgare Theorie, vielleicht ist er schizophren, aber sie steht selbst nicht so wirklich dahinter. Jerrys Zweifel werden immer größer und sie überprüfen jetzt den beruflichen Werdegang Kalbs in der Firma. Er ist ein durchschnittlicher Mitarbeiter ohne größere Eigeninitiative und hat sich in seinen diversen Jobs auch nie weiterentwickelt. Nun kommt die Auflösung des Falles, allerdings recht vom Himmel gefallen durch eine Art Pressemitteilung, dass Kalb wirklich nicht der Täter ist, sondern er selbst wurde einmal in der Firma im Versandhandel eingesetzt, hat die Hygienevorschriften nicht beachtet und hat damit einige dieser Wattestäbchen, die beim Schnellabgleich verwendet werden, mit seiner eigenen DNA verunreinigt. Das heißt, die an den diversen Tatorten festgestellte DNA war nicht von einem Verbrecher, sondern die waren von Stellen, wo es keine DNA gegeben hat und man hatte zufälligerweise als Mitarbeiter der Crime Scene Unit ein Wattestäbchen verwendet, an dem die DNA Kalbs war. Wären an den dortigen Stellen auch noch andere DNA gewesen, hätte man ja eine Mischprobe bekommen. Und darüber habe ich ja bereits in einem anderen Jerry Cotton Podcast gesprochen. Und damit endet der Roman. Kommen wir nun zu meinem Fazit. Der Roman ist ganz klar eine Referenz an das sogenannte Heilbronner Phantom in Deutschland. 2007-2009 ist exakt dasselbe hier passiert. Eine Mitarbeiterin der Verpackung hat unsauber gearbeitet und Wattestäbchen mit ihrer eigenen DNA verunreinigt. Jerry selbst ermittelt hier kaum, er ist ja der Chef, er fühlt sich auch unwohl in seiner Chefrolle, er hat auch Anlaufschwierigkeiten und seine Kollegen sehen ihn nun nicht mehr als Kollegen und Freund, sondern als Vorgesetzten und enthalten ihm Informationen vor, wie er auch den Teams Informationen vorenthalten möchte. Das ist also alles sehr ineffizient gelaufen. Mir persönlich hätte es besser gefallen, wenn die Lokalhandlung nicht mit dem Agententeam Duval Clark vonstatten gegangen wäre, sondern mit einem anderen Team. Ich persönlich mag Agent Duval überhaupt nicht. Sein Charakter ist mir äußerst unsympathisch. Insgesamt muss ich aber dennoch sagen, es war ein sehr unterhaltsamer Jerry Cotton. Damit bin ich am Ende angelangt und es bleibt nur noch mich zu verabschieden. Bis zum nächsten Mal.